Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Die Documenta. In der vielleicht tiefsten Krise ihrer Geschichte. Wie es jetzt weitergeht, das interessiert uns ganz besonders in dieser Stunde. Und wir sind noch einmal vor Ort in Kassel. Wir fragen aber auch nach den Grenzen des Kunstbegriffs und wir hören, was die Verantwortlichen sagen. Und dann reden wir mal wieder, aus aktuellem Anlass in diesem Fall, über WikiLeaks-Gründer Julian Assange, den viele als Journalisten bezeichnen und einige als Geheimnisverräter. Seine Familie ist gerade in Deutschland, um sich für seine Freilassung einzusetzen. Und wir beobachten einen russischen Friedensnobelpreisträger, der auf einen Schlag 100 Millionen Euro einnimmt für die Kinder der Ukraine. Mossad-Agenten mit Schweinskopf, orthodoxe Juden als raffgierige Karikaturen. Das indonesische Künstlerkollektiv Taring Padi hat antisemitische Motive verwendet, die ja die wichtigste Kunstschau der Welt, nämlich die Documenta, in eine ernsthafte Krise bringen. Die Documenta und ihre Kontrollgremien jedenfalls stehen heftig in der Kritik, zum Beispiel auch die Stadt Kassel, vertreten vom Oberbürgermeister Christian Geselle.
Wir fühlen uns beschämt. Es ist ein immenser Schaden für die Stadt Kassel. Das Land Hessen für die Documenta entstanden, ist etwas passiert, was nicht hätte passieren dürfen.
Und besonders in der Kritik Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann.
Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich betonen, dass es allen Beteiligten unendlich leid tut, dass sie Gefühle verletzt und Grenzen überschritten haben. Es darf auf einer Kunstschau, auf einer Weltkunstschau wie der Documenta kein Platz für Antisemitismus sein, selbst bei allem Verständnis für die Belange des globalen Südens. Wir wollen aber den mit der Documenta 15 begonnenen Dialog mit dem globalen Süden weiterführen und hoffen darauf, gemeinsames Verständnis und gemeinsame Grundlagen dafür zu legen.
Sabine Schormann, also die Generaldirektorin der Documenta. Zahlreiche Medien fordern bereits ihren Rücktritt. Konsequenzen gab es aber schon, was das Werk selbst angeht von Taring Padi, dieses große Banner dort gegenüber der Documenta-Halle. Gestern wurde es verhüllt und heute nun sollte es abgebaut werden. Hören wir doch mal, ob das schon passiert ist. René Agiga aus unserer Philosophie-Redaktion ist live in Kassel, wo er an einer Podiumsdiskussion teilgenommen hat. Schönen guten Abend, René.
Guten Abend, hallo.
Ist das Banner der indonesischen Künstlergruppe schon weg?
Ja, das ist jetzt eingeholt worden. Das muss innerhalb der letzten 2 Stunden passiert sein, denn ich habe gegen, so 21 Uhr das letzte Mal vorher geschaut. Da hing es noch allerdings verhüllt. Es ist ja verhüllt worden gestern Abend und hat also den Tag heute mit schwarzen Bahnen verhüllt verbracht. Und als ich dann so gegen 10:30 oder so vorbeilief, wieder war es abgenommen. Das heißt, man sieht dort jetzt in der Nähe der Documenta-Halle, in der Nähe des Museums Fridriziane und direkt am Staatstheater einfach nur noch dieses Baugerüst, das Baugerüst, auf dem jenes Transparent mit diesem Bild, mit jenen eindeutig antisemitischen Bildelementen gegangen hatte. Das sieht man jetzt einfach nackt, dieses Baugerüst.
Sie kommen ja gerade von dort. Haben Sie vor Ort noch irgendwelche Debatten erlebt oder Diskussionen?
Na, jetzt so um 10:30 nachts waren da keine großen Debatten mehr, sondern das war gerade frisch abgehängt worden. Und außenrum, also davor, auf der Rasenfläche davor, da war ein ganzer Schilderwald, unzählige Schilder mit so aktivistischen, politisierenden Plakaten, die erstmal gar keinen unmittelbaren Zusammenhang zu diesem Bild haben, sondern wo so Aufschriften drauf waren wie Flower Power oder Volkstribunal. Diese Schilder sind jetzt auch eingeräumt worden und davon habe ich jetzt noch sehen können, wie die eingeräumt wurden, die letzten Reste davon in so einen großen Lastwagen oder in so einen Transportwagen. Und es sind auch einfach so Schaulustige dabei gewesen, Zuschauer, Publikum, aber auch Künstler. Ich habe hinterher noch mit einem gesprochen, die einfach einige dieser Schilder mitgenommen haben. Also wie man solche Sachen dann mitnimmt, als so eine Art Überrest oder Zeuge.
Ja, Das sind ja, wenn es die ist, von denen wir sprechen, sind das ja die Plakate und Banner, die eben auch von Taring Party stammen und die zum Teil auch in Workshops, das haben wir letzte Woche erfahren, als wir dort vor Ort recherchiert haben, auch von dort gesendet haben, in Workshops auch entstanden sind, zum Teil auch in Kassel. Also da scheint deutlich mehr weggeräumt worden zu sein, als tatsächlich nur dieses große, inkriminierte Banner. Renia Giger, Sie haben diese Diskussion schon eine Weile verfolgt. Sie waren heute auch vor Ort, eigentlich schon vor Wochen geplant, eine Podiumsdiskussion, an der Sie da teilgenommen haben, mit dem israelischen Soziologen Nathan Snyder und mit Heinz Bode, dem Soziologen, der ja auch Leiter des Documenta-Instituts ist. Ich vermute mal, dass die ursprüngliche Ausprägung dieser Podiumsdiskussion etwas über den Haufen geworfen werden musste. Wie haben Sie diskutiert?
Ja, also über den Haufen geworden wurde sie nicht, aber also das allgemeine Thema war das Thema von Nathan Schneiders aktuellem Buch. Das Buch heißt im Untertitel Über Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus. Das war der eigentliche Gegenstand der Diskussion. Das zeigt schon an, dass dieses Thema ja schon die aktuelle Diskussion berührt. Das wiederum bedeutete, dass die Diskussion einfach, unsere abendliche Diskussion, die kleine Veranstaltung, stark geprägt war von der Diskussion um dieses antisemitische Bild oder um diese antisemitischen Bildelemente. Das heißt, wir haben darüber schon am Anfang diskutiert, was ist der richtige Umgang damit. Auch das Publikum hat sich etwas beteiligt an dieser Diskussion. Und es gibt mindestens eine Sache oder zwei Sachen vielleicht sogar, die ich da weiter erzählen kann. Das eine wäre so ein Eindruck von mir tagsüber von diesem Bild und das andere wäre eine Empfehlung, die Nathan Schneider gegeben hat. Zunächst mal der Eindruck, den ich hatte von dem Bild heute tagsüber, bevor das abgehängt worden ist, was ich richtig finde. Den Tag aber, wie gesagt, hat das Bild so verhüllt verbracht. Vor dieser Verhüllung in Schwarz waren Sicherheitsleute, die das sehr streng abgeschirmt haben, drumherum Schaulustige. Und diese Kombination von schwarzer Hülle, Sicherheitsleute, die alle wegschicken, und Schaulustige, die sich genähert haben, die machte völlig paradoxerweise sowas Auratisches. Die hat diesen Ort ein bisschen mit Aura aufgeladen. Ganz komisch. Also man wollte wissen, was ist das jetzt da, worüber alle Leute seit einiger Zeit reden, konnte sich dem aber nicht nähern, weil das durch diese Verhüllung verdeckt war und man weggeschickt wurde. Also eigentlich hat das die Neugier sogar noch angetriggert. Und Nathan Schneider hat in unserem Gespräch dann in Bezug auf die auf den besten Umgang mit der Lage eigentlich dafür plädiert, dieses Bild zu zeigen, also es nicht weder zu verhüllen noch es abzuhängen, sondern eigentlich es als eine, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, als eine Art Mahnmal da stehen zu lassen, sichtbar zu machen und die Künstler dabei zu einer Diskussion darüber zu bringen, nochmal meine Formulierung jetzt, um zu sehen, was sie da angerichtet haben. Ja, also jetzt nicht sarkastisch, sondern wirklich als eine Art von realistischer Pädagogik eigentlich, das Bild hängen zu lassen, die Künstler einer Diskussion auszusetzen und zur Kenntnis zu nehmen, dass es Antisemitismus einfach nun mal gibt in der Gesellschaft, ebenso wie andere menschenverachtende Haltungen.
Das ist bemerkenswert, dass Sie das erwähnen mit Nathan Schneider, der sich dafür eingesetzt hat, weil wenn man nämlich liest, was das internationale Auschwitz-Komitee auch dazu geschrieben hat, das ist auch durchaus bemerkenswert. Sie will, also von diesem Komitee heißt es nämlich, ein Dialog mit den Künstlern muss weiter möglich sein. Zitat heute, was ich hier lesen konnte, Christoph Häubner, der ist der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, er sagt, es wird höchste Zeit, im Rahmen dieser Documenta ein Gespräch zu beginnen, die Künstler zu hören, aus welcher Weltsicht diese Bilder so entstanden sind und seitens der Documenta öffentlich zu erklären, warum diese Bilder hier auf Widerstand und Ablehnung stoßen. Also, ich höre aus diesen beiden Stimmen, den Nathan Schneider, den Sie heute erlebt haben, und auch das, was ich jetzt hier gerade zitiert habe, durchaus immer noch eine Möglichkeit des Dialogs. Sehen Sie die auch?
Ja, ich glaube, dass das auf eine Weise unausweichlich ist. Also einerseits, wenn man jetzt mal den Zoom ganz weit aufzieht, sieht man natürlich in vielen Zusammenhängen, auch in diesem Fall, das Auseinanderdriften von Blasen, Milieus, Bubbles, wie immer man das nennen möchte. Auf der anderen Seite begegnet man sich immer wieder. Und ich glaube, dass die Veranstaltung, an der ich teilnehmen durfte heute Abend in Kassel, eben dieses Gespräch mit Heinz Bude und dem Soziologen Nathan Schneider, ist ein Beispiel gewesen für einen Dialog über Differenzen hinweg. Also das Thema war eben, sagen wir mal, die gesellschaftliche Konkurrenz von sowas wie Holocaust Studies und Postcolonial Studies, von der ich persönlich glaube, dass es gar keine Konkurrenzsituation sein müsste, von der aber zumindest Heinz Bude in dem Gespräch der Meinung war, dass es de facto eine ist, also beispielsweise um Ressourcen oder so. Ja. Genau, also und das war ein Gespräch, das ich empfunden habe als eines, das in einigen Punkten einfach anders auf diese Fragen schaut, aber trotzdem ein guter Dialog möglich ist.
Aber wird dieser Widerspruch jetzt härter, diese Debatte, die ja schon seit einiger Zeit geführt wird, nicht nur seit den Äußerungen von Achille Mbembe und vielen, vielen anderen mehr, das erleben wir ja schon seit mindestens 2-3 Jahren in der Öffentlichkeit, tatsächlich dieser Konflikt auch zwischen den postkolonialen Fragen, die gestellt werden, und dem Umgang mit Antisemitismus, dem Umgang auch mit der deutschen Geschichte?
Ja, das ist eine sehr große Frage. Also jetzt zum Beispiel in bestimmten akademischen Zusammenhängen ist das, glaube ich, gar kein starker diametraler Widerspruch, sondern da sind Menschen und Arbeitsgruppen im Gespräch miteinander. Ich glaube, was wir jetzt hier erleben, was sich entzündet hat an diesem Bild, ist eine politisch-kulturelle Kontroverse, wo beispielsweise die Frage eine Rolle spielt, wie unterscheidet man Antisemitismus einerseits, Rassismus andererseits? Oder in dem O-Ton von Frau Schormann hat man gerade gehört, so trotz der Lage des globalen Südens ist trotzdem wichtig die Frage des Antisemitismus. Auch in dieser Formulierung steckte so ein kleines Konkurrenz- oder rivalisierendes Element dieses Verhältnisses. Ich glaube, dass es gar nicht unbedingt so sein muss. Ich glaube nicht, dass man diese unterschiedlichen menschenverachtenden Haltungen gegeneinander ausspielen muss. Ich glaube, dass da einfach zwei Gruppen gerade auf eine unterschiedliche Weise auf solche Sachen gucken, die man aber miteinander ins Gespräch bringen muss.
Das sagt René Gigas, unserer Philosophie-Redaktion, live in Kassel an seinem Mobiltelefon. Gerade hat er also nochmal rübergeschaut, dort das Banner von Taring Padi, von diesem indonesischen Künstlerkollektiv, ist nun also auch abgehängt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Nicht zu danken.
Und es bleiben natürlich noch ein paar Grundfragen an die Kunst. Fragen wir einfach mal. Wolfgang Ulrich, Kunsttheoretiker, Autor eines Buches mit dem Titel Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie. Schönen guten Abend, Herr Ulrich.
Guten Abend, Herr Balzer.
Diese Entscheidung, das Werk komplett abzubauen, war die richtig?
Ja, eindeutig war die richtig, würde ich sagen. Ich gestehe, ich war doch etwas unglücklich über die erste Ankündigung, es nur zu verhängen. War auch etwas unglücklich über das Statement des Kollektivs oder auch der Dokumentarleitung, wo ja davon die Rede war, dass das auch signalisieren soll, die Trauer, dass man das jetzt nicht zeigen könne. Ich fand das eine sehr martialische Geste, das in Schwarz zu verhängen und damit gleich so auch einen Zensurverdacht auszusprechen und sich eigentlich selber zum Opfer zu machen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man das jetzt noch über 3 Monate hätte durchhalten wollen, diese Haltung.
Ist denn damit, weil Sie sagen, dass es richtig ist, dieses Werk abzubauen, ist damit die Diskussion tatsächlich befriedet?
Ich glaube, es ist einfach schon auch gut, hier ein Zeichen zu setzen, dass es einfach Grenzen gibt. Auch vielleicht ein paar Missverständnisse auf die Weise entkräften zu können, die gerade immer wieder in Umlauf sind, wenn es um Kunstfreiheit geht, wo viele glauben, das sei ein Freibrief oder ein Joker für alles. Und was natürlich überhaupt nicht der Fall ist, Kunstfreiheit ist ein Rechtsgut, das immer natürlich auch konkurriert mit anderen Rechtsgütern. Und wenn es einfach darum geht, dass hier mit einer Arbeit die Würde oder die Rechte anderer Menschen verletzt werden, dann zieht sozusagen auch das Rechtsgut Kunstfreiheit nicht mehr.
Aber stoßen da auch zum Teil vielleicht zwei Welten aufeinander? Also ich meine, es hat ja Taring Padi, dieses indonesische Künstlerkollektiv, was noch nie auf einer Dokumente ausgestellt hat und auch sonst in der westlichen Kunstwelt bisher kaum wahrgenommen worden ist. Darauf hat Taring Padi auch ein bisschen rekurriert, dass man das eben seit Jahren schon mit einer sehr deftigen Bildsprache, einer sehr politisch-kritischen Bildsprache auch gegenüber den eigenen Machthabern dort in der Region vorgeht. Und wenn man sich die Motive so anschaut, das geht ja schon zur Sache, dass da vielleicht einfach Welten aufeinanderstoßen, bestimmte Codes, Metaphern, Bilder aufeinanderstoßen. Kann das ein Missverständnis sein?
Also, dass hier natürlich verschiedene Codes aufeinanderstoßen oder verschiedene Weltanschauungen, ist völlig klar. Ich denke, das wollte man ein Stück weit auch, als man Ruan Krupa als Kuratorenkollektiv diesmal engagiert hat. Man war sicher neugierig, auch jetzt sagen wir mal einen ganz anderen Blick auf die Welt, auf verschiedene Konflikte, große Themen zu bekommen. Man war aber vielleicht auch ein bisschen leichtsinnig oder hätte ja, glaube ich, sogar spätestens seit der Achille-Membe-Debatte 2020 auch ja wissen müssen, dass man vermutlich dann konfrontiert wird mit sehr israelkritischen Positionen auch. Und da wäre es wahrscheinlich doch klug gewesen, man hätte das im Vorfeld schon sehr viel offener diskutiert, vielleicht auch mit Ruan Krupa geradezu schon vertraglich geregelt, was man jetzt erwartet, dass sagen die Gäste aus dem anderen Teil der Welt an Rücksicht mitbringen für Deutschland und was umgekehrt vielleicht Deutschland bereit ist, auch zu konzidieren an Kompromissen, wenn man eben jetzt mal hier tatsächlich sagen, den eigenen Blick auf die Welt noch einmal überwinden möchte. Und das ist sehr schade, dass das nicht im Vorfeld passiert ist, weil auf die Art jetzt natürlich alles davon überlagert ist, von dieser Debatte und vielleicht viele andere interessante neue Impulse, die kommen würden, erstmal gar nicht wahrgenommen werden.
Weil Sie sagen, vertraglich geregelt. Also da stellen sich dann schon ein paar Fragen. Inwieweit kann man denn tatsächlich Kunst vertraglich regeln? Wo kommt man da an die Grenzen der Kunstfreiheit, an die Grenzen der Autonomie der Kunst? Die Documenta gibt ja immer alle 5 Jahre an Kuratoren, Kuratorinnen mehr oder weniger die Arbeit ab. Die machen dann ihre Projekte, haben natürlich weitestgehende, große Freiheiten. Und das haben ja eben Ruan Krupa aus Indonesien eben auch in Anspruch genommen. Und da kann man ja eigentlich als, ich sag mal, technischer Veranstalter, als Documenta mit den verschiedenen Gesellschaften, Stadt, Land, der Bund, kaum eingreifen, oder?
Ja, wobei man könnte ja auch sagen, diese Idee von Kunstfreiheit ist selber eine sehr westliche Idee. Und die jetzt vielleicht in anderen Regionen der Welt überhaupt nicht verankert ist. Man könnte also zugespitzt sagen, ob es nicht auch schon wieder eine Art von Imperialismus ist, jetzt unsere Idee von Kunstfreiheit auf alles Mögliche anzuwenden, was gar nicht unter dieser Idee entstanden ist. Also diese Idee kommt ja letztlich noch aus einer Zeit mit einem sehr idealistischen Begriff von Kunst, dass man überhaupt im deutschen Grundgesetz zwischen Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit unterschieden hat, ist Ausdruck davon, ist übrigens auch ziemlich ungewöhnlich, auch in den meisten anderen westlichen Demokratien wird das nicht nochmal eigens unterschieden. Und dahinter stand einfach die Idee, weshalb man das so getrennt hat, Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit, dass man davon ausging, ja, ein Kunstwerk ist irgendwie doch noch was anderes als nur eine Meinungsäußerung. Das ist bestenfalls was Zeitloses, Ewiges. Das ist nicht nur an bestimmte Leute adressiert, ist nicht anlassbezogen. Also hat so eine übergeordnete Bedeutung. Und wenn wir jetzt aber sehen, was auf dieser Documenta ausgestellt ist, was auch sonst vieles an zeitgenössischer Kunst ausmacht, dann sind das ja explizit aktivistische Projekte, also sind Werkformen, die eben nicht zeitlos und anlasslos sein sollen, sondern ja, die ganz klar dazu da sind, jetzt auch möglichst direkt auf die politische Meinungsbildung einzuwirken, direkt etwas zu bewirken, direkt etwas zu verändern. Also es sind eigentlich vom Charakter auch, würde ich sagen, viel eher Meinungsäußerungen als Kunstwerke in diesem emphatischen Sinn, wie der im Spiel war, als man die Kunstfreiheit überhaupt eingeführt hat. Deshalb fände ich es, glaube ich, auch angemessener, wir würden diese ganzen Debatten lieber unter dem Label Meinungsfreiheit führen und gar nicht unter dem Label Kunstfreiheit. Wobei Meinungsfreiheit ja nicht das geringere Rechtsgut ist, sondern einfach nur für andere Äußerungsformen passt als die Kunstfreiheit. Aber wenn wir es unter Meinungsfreiheit diskutieren, jetzt einen solchen Fall wie auf der Documenta, dann verhindern wir zumindest vielleicht, dass so falsche Ehrfurcht im Spiel ist. Und wenn man die Frage stellt, ist Antisemitismus eine Meinung, ja oder nein, kommt man vielleicht schneller zum Ergebnis, als wenn man jetzt fragt, darf Antisemitismus im Rahmen eines Kunstwerks irgendwie doch noch geduldet werden oder nicht?
Aber auf jeden Fall reden wir in beiden Fällen, also Kunst- und Meinungsfreiheit, über Grundrechte verankert in unserem Grundgesetz.
Ja, so einer Meinungsfreiheit. Aber also das ist eben jetzt hier nicht, was man noch unter Meinung subsumieren kann, auch, sondern etwas, was ja schon eine Art von Aggressivität hat, dass das eben andere Menschen einschränkt in ihrer Freiheit.
Was passiert da eigentlich gerade mit der Kunst? Also wir erleben ja auf der Documenta, darüber haben wir ja schon ausführlich berichtet und wir als Team waren ja auch vor Ort, ich konnte mir auch da einen Eindruck verschaffen, tatsächlich offenbar einen massiven Wandel, also nicht nur seit der Documenta, auch in den Jahren davor schon, dass sie sehr viel, auch in der westlichen Welt, sehr viel politischer geworden ist, sehr viel sozial bewusster, sehr viel auch interaktiver, dass man als Bürger, als Bürgerin, als Besucher da wirklich auch Teil von Kunstwerken wird, dass ja, man oft das Gefühl hat, dass diese Kunstwerke tatsächlich auch das Bewusstsein erweitern sollen, vergrößern sollen, politisches Bewusstsein schaffen sollen und das Ästhetische, das Eigenschöpferische immer stärker in den Hintergrund gerät. Und Ihr aktuelles Buch heißt ja auch Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie. Wohin entwickelt sich die Kunst heutzutage?
Ja, Sie haben es, glaube ich, schon sehr gut zusammengefasst. Tatsächlich kann man jetzt weit über diese Documenta hinaus und auch explizit hier sagen, in der westlichen Kunstwelt beobachten, eine starke Politisierung, kann beobachten, dass viele Künstlerinnen und Künstler ja versuchen, sagen auch jetzt weit die Grenzen des klassischen Kunstraums zu überschreiten, vielleicht auch oft aus dem Gefühl heraus, die Zeiten sind zu ernst, die Probleme, die Krisen zu groß, als dass man das sagen noch mit klassischen Werkformen angemessen beantworten kann. Also sie drängen danach jetzt hier eben auch tatsächlich mit ihrer künstlerischen Arbeit direkt und möglichst unmittelbar Einfluss zu nehmen auf ja, die großen Entwicklungen und die großen Themen. Und das ist ja erstmal auch, glaube ich, mit Neugier, aber eigentlich auch aus meiner Sicht zum Beispiel mit großem Wohlwollen zu bewerten. Manchmal ist es weit schon dann bedauerlich, dass die, Sie haben es auch angedeutet, sagen wir, die ästhetischen, die formalen, die kunstspezifischen Kriterien dann zu sehr in den Hintergrund geraten und Kunst dann vielleicht zu sehr auch was rein Bekenntnishaftes und nur was Lautes bekommt. Und sagen die eigentliche Qualität, glaube ich, oder die eigentliche Herausforderung auch besteht heutzutage darin, ja, etwas vorzulegen, was sowohl sagen noch unter vielleicht auch herkömmlichen kunstspezifischen Kriterien zu genügen vermag und trotzdem in der Lage ist, jetzt eben auch solche aktivistischen Energien zu entfalten. Und da, glaube ich, leben wir in so einer gewissen Übergangszeit, wo oft noch nicht so ganz klar ist, wie man jetzt auch diese verschiedenen Arten von Bewertungskriterien dann gegeneinander verrechnen soll oder miteinander verbinden soll. Und deshalb haben wir auch größere Konflikte vielleicht im Umgang mit Kunst, in der Bewertung von Kunst, als es lange Zeit der Fall war. Sondern die einen sind halt noch eher traditionell verhaftet zu dieser Vorstellung, dass Kunst immer was Neues sein muss, was einfach auch schon von der Machart, vom Umgang mit Material irgendwie sich unterscheiden muss von allem bisherigen und sind deshalb halt von vielem enttäuscht, dass ihnen so ein bisschen epigonenhaft dann erscheint. Andere hingegen, ja, sind sorgen so stark auf die inhaltliche, auf die politische Ausrichtung fixiert bei ihrer Bewertung, dass ihnen diese formalen Fragen völlig sekundär erscheinen. Und deshalb ja, kommt man da oft gar nicht mehr so leicht zusammen, wenn es darum geht, jetzt ein halbwegs auf Einigung abzielendes Gespräch über Werke, über einzelne Werkformen zu führen.
Und damit müssen wir letztlich auch leben, dass wir die Frage, was ist Kunst, gar nicht mehr beantworten können?
Also die konnten wir ja noch nie beantworten, diese Frage. Ich glaube auch gar nicht mehr, dass sie heute so die zentrale Frage ist. Sie beschäftigt nicht mehr so sehr die Menschen wie früher, gerade weil eben diese anderen Inhalte, die ja erstmal so aus der Gesellschaft heraus in die Kunst geraten, sehr viel stärker geworden sind. Also das erscheint vielleicht diese Frage, ist das noch Kunst oder nicht oder was genau ist Kunst, so ein bisschen akademisch und spitz, finde ich heutzutage.
Wolfgang Ulrich, Kunsttheoretiker, Kulturwissenschaftler, Autor des Buches Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie, über die Debatte bei der Documenta, die, ich glaube, das haben wir auch gehört, bei weitem noch nicht beendet ist, um antisemitische Motive, die also zunächst erst einmal verhüllt worden sind und jetzt auch abgebaut werden. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Ulrich.
Danke, Herr Balzer. Ich danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Frederik Wirwig.
Die Sächsische Staatskapelle Dresden hat Daniele Gatti zum neuen Chefdirigenten gewählt. Nun solle Kulturministerin Klebsch Verhandlungen mit dem Italiener aufnehmen, teilte das Orchester mit. Der Vertrag mit dem bisherigen Chefdirigenten Christian Thielemann war im Mai 2021 nicht verlängert worden und endet im Juli 2024. Gatti war im August 2018 als Chefdirigent des Amsterdamer Konzertgebauorchesters fristlos entlassen worden, nach Beschuldigungen sexueller Belästigung. Er selbst hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Die Deutsche Bahn muss nach einem Gerichtsurteil ihre Kundenanrede ändern. Das Unternehmen müsse entweder auf die Anrede Herr oder Frau ganz verzichten oder weitere Anreden anbieten, damit sich auch Menschen angesprochen fühlen, die sich nicht als Mann oder Frau identifizieren, so das Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Geklagt hatte eine Person, die sich beim Online-Fahrkartenkauf diskriminiert fühlte, indem sie sich als Mann oder Frau anreden lassen und registrieren lassen musste. Mit einem festlichen Gottesdienst ist die historisch bedeutende Petrikirche in Riga an die deutsche Kirchengemeinde rückübertragen worden. Mit dabei waren die Staatschefs Lettlands und Deutschlands, Lewitz und Steinmeier. Der Bundespräsident erinnerte an die jahrhundertelange Geschichte der Deutschbalten in Riga. Diese sei 1939 infolge des verbrecherischen deutsch-sowjetischen Paktes zu Ende gegangen. Nun solle die Petrikirche wieder zu einem Ort der Begegnung werden, an dem die versöhnte Verschiedenheit in Lettland als Teil des gemeinsamen Europas lebendig werde, betonte Steinmeier. Die 1209 gebaute Kirche war vor einem halben Jahrtausend Ausgangspunkt für die Reformation im heutigen Lettland und darüber hinaus im ganzen Baltikum. Frankreich feiert den 40. Geburtstag der Fête de la Musique. Das Festival wird seit 1982 ausgetragen und geht auf eine Idee des damaligen Kulturministers Jacques Lang zurück. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit Gratiskonzerten im öffentlichen Raum auf dem größten Lebensmittelmarkt der Welt in Rangy südlich von Paris. Dessen Direktor Stéphane Layani ist stolz darauf.
Wir machen die früheste Fête de la Musique Europas. Das ist der Moment für unsere Mitarbeiter zu feiern, denn sie stehen sehr früh auf und können abends nicht ins Konzert gehen. Wir essen dazu und hören Musik. Die Stimmung ist höllisch gut.
Die Fête de la Musique wird mittlerweile auch in Deutschland begangen, mit kostenlosen Veranstaltungen von Profi- und Amateurmusikern in Kneipen, auf öffentlichen Plätzen oder auch in Museen.
Und sie dürfte auch in dieser Nacht immer noch ein bisschen weitergehen, die Fête de la Musique. Frederik Wirwig mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und wir reden mal wieder über Julian Assange, den Gründer der berühmtesten Enthüllungsplattform, nämlich WikiLeaks, die ja in die Schlagzeilen geriet, als sie Aktionen des US-Militärs im Krieg gegen den Terror öffentlich machte. Aktionen, die viele Fragezeichen hinterlassen haben. Und dieser Julian Assange ist seit 10 Jahren gefangen, entweder im Gefängnis oder in Botschaften. Und wenn nicht noch etwas Gravierendes dazwischen kommt, wird er noch in diesem Jahr an die USA ausgeliefert. Und dort droht ihm mehr als lebenslang. Die Proteste gegen seine Auslieferung werden aber deutlicher. Heute waren nicht nur Familienmitglieder von ihm in Berlin, um Julian Assange zu unterstützen. Auch die Berliner Akademie der Künste hat seine Freilassung gefordert, nochmal öffentlich. Und auch aus dem politischen Raum gibt es immer mehr Stimmen, die seine Freilassung fordern. Mehrere Parlamentarier tun das, auch aus der Ampelkoalition, aber auch die digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion, nämlich Anke Domscheit-Berg. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Nun hörten wir ja, dass ja zumindest zum Beispiel von Claudia Roth, der Kulturstaatsministerin, die ja eben auch für Medien zuständig ist, dass sie hofft, dass in den USA für Julian Assange ein faires Verfahren warten könnte. Nun wird ja genau das von den Kritikern angezweifelt. Wir reden dennoch von einem Rechtsstaat in den USA. Wäre es nicht letztlich konsequent und richtig, dass Julian Assange sich den Gerichten in den USA stellt?
Also ich halte schon die Anklage selber nicht für begründet und sie widerspricht eigentlich unseren eigenen rechtsstaatlichen Grundsätzen, denn hier steht nicht nur Julian Assange allein vor Gericht, hier steht die Pressefreiheit vor Gericht. Das ist ein Präzedenzfall, den man keinesfalls nur am Individuum festmachen darf. Das ist also schon der erste Fehler. Wir müssen hier stellvertretend die Pressefreiheit verteidigen und mir fehlt persönlich das Vertrauen darin, dass es wirklich ein faires Verfahren gibt.
Warum eigentlich? Wie gesagt, wir reden in den USA von einem Rechtsstaat. Das gibt die Möglichkeit der Verteidigung. Es wird sicherlich ein ausführliches oder würde ein ausführliches Verfahren geben vor einem ordentlichen Gericht. Warum stellt sich dem Julian Assange nicht?
Also zum einen gibt es ja absurde Anklagen, unter anderem wegen Spionage. Also da fehlt einfach jede Grundlage. Also Es ist eine Leaking-Plattform, an die Whistleblower Informationen unter anderem über Kriegsverbrechen hingeleakt haben, und diese Plattform hat sie veröffentlicht. Das ist in der Sache nichts anderes, als wenn irgendein Informant dem Deutschlandfunk oder dem Spiegel oder der Süddeutschen Zeitung Informationen zum Beispiel über Kriegsverbrechen zuspielt. Können ja auch so Sachen wie Steuerhinterziehung, ne? Da gab es ja den einen oder anderen Leak, den auch Netzwerkrecherche veröffentlicht hat. Und wenn dann aber die Süddeutsche oder der Deutschlandfunk oder der Spiegel plötzlich vor Gericht stehen, also es fehlt da jede Grundlage, das hat einfach mit Spionage gar nichts zu tun. Und dass man das schon versucht, in diese Richtung zu drehen, zeigt, dass es eine falsche und in meinen Augen nicht rechtsstaatliche Richtung ist. Man betreibt das ja auch schon einige Jahre. Es gab dazu so eine Art Geheimgericht, das im Hintergrund die Anklage erarbeitet hat. Man konnte nicht mal Einsicht darin haben. Und wir wissen auch, dass hochrangige Regierungsvertreter der Vorgängerregierung, wo das der Prozess ja angefangen hat, zum Beispiel gefordert haben, dass es eine Todesstrafe geben soll und dass es auch völlig okay wäre, wenn ihn einer erschießt. Also wo ist denn da der Rechtsstaat? Also das finde ich wirklich hochgradig bedenklich. Die USA ist ja trotzdem eine Demokratie, aber es ist halt nicht unbedingt eine lupenreine in jeder einzelnen Hinsicht. Das wissen wir ja auch, nachdem bekannt wurde, dass zum Beispiel das Handy von Angela Merkel überwacht worden ist. Das ist jetzt auch kein besonders demokratisches Verfahren.
Aber da reden wir jetzt ja nicht über den Staat, sondern da reden wir tatsächlich über die Gerichte, die Gerichtsbarkeit, über eine Anklage, über ein Gericht, was dann zu entscheiden hat, auch über eine Verteidigung. Also nochmal, wäre es da nicht durchaus, wenn man davon ausgeht, wenn man von der Aussage von Claudia Roth ausgeht, der Kulturstaatsministerin, die eben wichtig findet, dass es da ein sehr faires Verfahren in den USA gibt, falls er ausgeliefert werden sollte. Könnte nicht ein solches Verfahren tatsächlich wasserdicht, lupenrein sozusagen, ihn freisprechen? Man könnte vor diesem Gericht tatsächlich alle Vorwürfe entkräften. Das wäre doch theoretisch möglich.
Theoretisch besteht die Möglichkeit. Es besteht theoretisch aber auch genauso wahrscheinlich die Möglichkeit, dass genau das nicht passiert, sondern er für 175 Jahre, das steht im Raum, zu Gefängnis verurteilt wird und da wahrscheinlich unter schlimmsten Voraussetzungen vor sich hinschmoren muss. Er sitzt ja jetzt schon seit etlichen Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in Einzelhaft. Das muss man sich mal reinziehen. Der ist kein Massenmörder. Der hat eine Leaking-Plattform gegründet und sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis wie der schlimmste Terrorist oder Massenmörder. Also das zeigt schon, dass es um mehr geht als um nur das Veröffentlichen von geleakten Geheimnissen, sondern man führt ein politisches Verfahren. Schön fände ich das natürlich auch, wenn es einen ordentlichen Rechtsprozess gäbe, aber mir fehlt das Vertrauen, dass das auch so kommt. Es ist erkennbar, es ist ja auch löblich, dass Claudia Roth so eine Hoffnung aufstellt, aber mir wäre eigentlich lieber, dass die Grünen auch jetzt als Teil der Regierung, und das Gleiche gilt für die Liberalen, die gleiche Position vertreten, die sie vor den Wahlen vertreten haben. Also selbst Annalena Baerbock hat bei Abgeordnetenwatch noch im September, kurz vor der Wahl, selber geschrieben, dass sie sich der Resolution der Parlamentarischen Versammlung des Europarats anschließt, die ist vom Januar 2020, und auch dem Appell des UN-Sonderbeauftragten Nils Melzer und eine sofortige Freilassung von Julian Assange fordert. Jetzt ist sie Außenministerin und könnte genau das in einer völlig anderen Position mit viel mehr Gewicht stellvertretend für die deutsche Regierung fordern und macht es nicht mehr. Und dann bleibt natürlich nur noch die Hoffnung, es wird schon alles gut und hoffentlich hat er ein gutes Verfahren, das reicht mir aber nicht. Und es gab im Übrigen auch davor noch einen von sehr vielen deutschen Intellektuellen unterschriebenen Brief der 120, der auch die Freiheit von Assange gefordert hat. Den haben auch ganz andere Politiker der Ampel unterschrieben, unter anderem Robert Habeck, der sich in der Regierung befindet, aber zum Beispiel auch Wolfgang Kubicki von der FDP. Die alle können sich daran jetzt nicht mehr erinnern und hoffen jetzt nur noch auf faire Gerichtsverfahren. Das finde ich schon ein bisschen eigenwillig, wie man da seine Meinung geändert hat, nur weil man jetzt plötzlich in der Regierung sitzt und tatsächlich etwas verändern könnte. Das ist für mich eine äußerst große Enttäuschung, dass man diese Möglichkeit jetzt, wo man sie hat, einfach nicht wahrnimmt.
Gut, Sie waren auf Bundesebene schon immer in der Opposition, sind es auch diesmal. Das verwundert jetzt natürlich wenig, dass man da von Ihrer Richtung hört, Kritik auch an der Ampelkoalition, an der Regierungsrealität, die jetzt eben auch entstanden ist, im Vergleich zu dem, wofür man sich vielleicht vor ein paar Monaten, bevor diese Regierung aufgestellt werden konnte, noch eingesetzt hat. Aber im Kern höre ich aus Ihren Worten, Julian Assange einfach freilassen und damit ist die Geschichte abgeschlossen?
Ja, ich denke schon. Also selbst wenn irgendjemand der Meinung sein sollte, es sei nicht alles am superschönsten bei ihm gelaufen. Der Mann ist jetzt seit 10 Jahren nicht mehr in Freiheit. Also das sind schon recht ordentliche Verbrechen, für die man 10 Jahre kriegt. Da könnte man sich ja auch mal sagen, der hat jetzt auch einfach genug gelitten. Und ich finde, das wofür er angeklagt werden soll, ist einfach kein Verbrechen. Das ist ein Akt, eine Pressetätigkeit, eine Veröffentlichungsplattform, die er in unser aller Interesse macht. Solche Leaking-Plattformen sind in der Regel ein letztes Sicherheitsnetz, auch in demokratischen Gesellschaften. Denn ich wiederhole es nochmal, es wurden jede Menge Kriegsverbrechen aufgedeckt. Die wären ohne diese Plattform nicht aufgedeckt worden.
Also für Sie ist das ein eindeutiger Fall von Pressefreiheit, auf die er sich berufen kann.
Ja, ja,
ganz also für klar. Sie, Julian Assange, ich meine, die Debatte wird ja geführt. Ist er ein Journalist, ein investigativer Journalist vielleicht? Oder ist er ein Whistleblower? Oder ist er ein Geheimnisverräter? Also ich verstehe, zumindest wenn wir mal beim Begriff Journalist bleiben, immer jemanden, der nicht nur Informationen veröffentlicht, sondern sie auch strukturiert, sie auch erklärt, sie selber überprüft. Und das hat ja WikiLeaks nicht getan.
Also man wirft ja WikiLeaks eher vor, dass sie zu viele Dinge erklärt haben und nicht nur veröffentlicht haben, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Collateral Murder Video, wo Journalisten, ich glaube es war von Reuters, auf jeden Fall Journalisten in Afghanistan einfach von Kampfhubschraubern abgeschossen worden sind. Das ist eines dieser Kriegsverbrechen und man sich da mal noch zuhören kann, wie sich die Schützen da amüsiert haben und sich ein bisschen fühlen wie in einem Shooting-Game. Man sieht sogar, dass da Kinder betroffen sind. Also das sind erschütternde Dinge, die veröffentlicht worden sind. Ein Whistleblower ist er nicht. Das finde ich auch mal sehr seltsam, wenn das gesagt wird. Es war eine Whistleblower-Leaking-Plattform. Whistleblower sind die Chelsea Mannings, die diese Informationen, unter anderem auch das Collateral-Murder-Video, dahin geleakt haben. Er war nur die Plattform, wo man das verbreiten kann. Das ist, wie gesagt, genau das Gleiche, wie wenn man ein Radio ist oder ein Fernsehsender oder eine Zeitung. Und ein Informant bringt Informationen hin und die werden dann veröffentlicht.
Welche Konsequenzen kann man eigentlich ziehen aus diesem Fall Assange? Was genau aus Ihrer Sicht jedenfalls erkennt man daran?
Ich sehe, dass wir es nicht geschafft haben, eine Person zu schützen, die große Verdienste für die Pressefreiheit geleistet hat. Und zwar unabhängig davon, was man sonst menschlich von dieser Person hält. Ja, also menschlich bin ich auch kein Fan von Julian Assange. Aber um den Mensch Julian Assange geht es gar nicht, sondern er ist ja deshalb angeklagt für das, was er beruflich getan hat im Pressethema. Und dass wir es nicht geschafft haben, als Europäische Union diese Person hinreichend zu schützen und zu verteidigen und als Deutschland auch nicht, dass wir kein Asyl angeboten haben, dass wir uns nicht in den Verhandlungen stark eingebracht haben, um ihn besser zu schützen, das finde ich ein Armutszeugnis. Das finde ich äußerst bedenklich. Wir würden ja auch nicht wollen, dass ein Böhmermann in die Türkei ausgeliefert wird und dort im Gefängnis schmort. Aber so groß sind die Unterschiede nicht. Und man hat, wie gesagt, jetzt einen Präzedenzfall geschaffen und Deutschland hat dabei tatenlos zugeguckt.
Das sagt Anke Domscheit-Berg, die digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, über den Fall Julian Assange. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke auch.
So, und jetzt lasse ich hier mal einen Kollegen hochleben, nämlich Dmitri Muratov, Chefredakteur der Novaya Gazeta. Ein Mann, der für seine mutige Arbeit letztes Jahr den Friedensnobelpreis bekommen hat. Er ist Drangsalierungen des russischen Staates bis heute ausgesetzt. Seine Zeitung kann nur noch im Ausland erscheinen und auch nur noch digital. Ein Mann aber, der sich nicht brechen lässt. Was tut er in dieser Zeit? Er hat heute in New York seine Nobelpreismedaille versteigert und über 100 Millionen Dollar eingenommen für die Kinder der Ukraine. Antje Passenheim hat ihn beobachtet.
Er fühle sich verantwortlich für das, was sein Land der Ukraine antue, hat Dmitri Muratov vorher übers Internet erklärt. Es ist wichtig für mich, weil ich russischer Staatsbürger bin und Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Ich bin sicher, dass viele russische Bürger etwas tun wollen. Wir versuchen, etwas zu tun. Und direkt vor der Auktion unterstreicht er, so etwas Schlimmes habe es noch nie gegeben. Zwei Drittel der Kinder in der Ukraine haben ihr Zuhause verloren. Die Zahl der Flüchtlinge steigt schneller als zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Über 5 Millionen Kinder brauchen dringend Hilfe. Und dann erzählt Muratov die Geschichte eines Kindes aus dem zerbombten Mariupol. Es betet, lieber Gott, hilf mir, dass ich mein Telefon aufladen kann, sodass ich meine Mama anrufen kann. Denken Sie daran, das könnte Ihr Kind sein, mahnt Muratov und löst im Saal des Auktionshauses Heritage Auctions Rekordgebote aus. Sie überschlagen sich derart, dass Auktionator Mike Sandlers kaum noch mitkommt, bis ein noch anonymer Bieter sich per Telefon den Zuschlag sichert.
Outbidding $100 million on a bidder 303, then ladies and gentlemen,
Die umgerechnet 98,5 Millionen Euro sollen an das UN-Kinderhilfswerk UNICEF gehen und ukrainischen Kindern zugutekommen. So hatte Muratow vorher verfügt. Der Chefredakteur der unabhängigen russischen Zeitung Novaya Gazeta war erst vergangenes Jahr für seine Verdienste um die Meinungsfreiheit mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Damals kritisierte die Zeitung die russische Annexion der Krim. Der Albtraum der jüngsten Ukraine-Invasion war noch in Ferne. Doch in seiner Nobelpreisrede warnte Muratow: Die Welt hat ihre Liebe zur Demokratie verloren. Die Welt ist von der Machtelite enttäuscht. Die Welt hat begonnen, sich der Diktatur zuzuwenden. Nach Angaben der Novaya Gazeta sind bislang schon 6 ihrer Journalisten ermordet worden. Chefredakteur Muratow sagt, dass er selbst auf einer Zugfahrt mit ätzender roter Farbe überschüttet worden ist. Die russischen Behörden hätten sich geweigert, diesen Anschlag zu untersuchen. Doch sie zwangen die Zeitung Ende März, ihr Erscheinen einzustellen. Immer wieder gab es Mahnungen wegen ihrer Berichterstattung über den russischen Einmarsch in die Ukraine. Ein Teil der Redaktion arbeitet nun übers Internet im Ausland weiter.
Dmitri Muratow, also der Chefredakteur der Novaya Gazeta, hat seine Nobelpreismedaille für über 100 Millionen Dollar versteigert und spendet dieses Geld für die Kinder der Ukraine. Und noch jemand, der einen wichtigen Preis für den Frieden bekommen hat, ist die Autorin Tsitsi Dangaremga. Sie ist Friedenpreisträgerin des deutschen Buchhandels. Sie kommt aus Simbabwe und dort läuft ein Prozess gegen sie. Ein Prozess, der einhellig gewertet wird als der Versuch des Mundtotmachens, nachdem sie im Jahr 2020 an regierungskritischen Protesten teilgenommen hatte. Nächste Woche soll ein Urteil fallen in diesem Prozess, aber im Moment ist sie in Berlin. Wir haben sie zum Gespräch getroffen und sie nach der Opposition in Zimbabwe gefragt und nach der Rolle der Künstler.
I would say that Zimbabwe does not really have an intellectual opposition at the moment.
Ich würde sagen, dass es in Simbabwe zurzeit keine richtige intellektuelle Opposition gibt. Das liegt daran, dass die Unterdrückung so groß ist, dass die meisten Intellektuellen das Land verlassen haben, um überhaupt arbeiten zu können. Also auch und diejenigen, die bleiben, die sind vor allem damit beschäftigt, die alltägliche Unterdrückung zu managen, damit klarzukommen, weil es wirklich sehr schwierig ist, momentan auch Bücher zu erhalten, die für den intellektuellen Diskurs nötig wären. Was interessant ist, ist, dass es eine kirchliche Opposition gibt. Das scheint noch möglich zu sein und das ist deshalb auch wichtig, weil Simbabwe ein sehr religiöses Land mit sehr religiösen Menschen ist.
Because Zimbabwe is a very religious country. We are religious people.
Tsitsi Dangaremga. Morgen kurz nach 10. Das gesamte Gespräch bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur und natürlich auch im Netz oder als Podcast. Und zum Ende dieser Sendung kommen wir nochmal zurück. Natürlich zur Dokumenta und zu dem Streit um den Umgang mit antisemitischen Motiven. Das hat uns schon eine Weile beschäftigt, wird uns auch noch weiter beschäftigen und auch die Kollegen in den Feuilletons. Beschäftigt es natürlich in den Feuilletons vom Mittwoch. Gregor Sander, schaut schon mal rein.
Antisemitismus als System erkennt die Tageszeitung Die Welt bei der diesjährigen Dokumenta und fragt schon in der Überschrift: Ist der Abbau des Skandalkunstwerks die Lösung? Die Entfernung des Riesenwimmelbildes der indonesischen Gruppe Taring Padi, auf dem Juden als Schweine und Blutsauger abgebildet werden, sind für die Weltautoren Nathan Gewerzew und Frederik Schindler nur der Anfang, denn die Dokumenta ist eine politische Bankrotterklärung für Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Und weiter: Jetzt aber will niemand mehr die Kunst sehen, sondern alle warten nur noch auf personelle Konsequenzen dieses Desasters. Das fordert auch Niklas Mark in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. All das kann für die Dokumenta-Leitung, die diesen Skandal, obwohl sie es gekonnt hätte, nicht verhinderte, nur bedeuten, dass sie die Verantwortung übernehmen und zurücktreten muss. Etwas zurückhaltender, aber dafür mit einem Blick in die Zukunft, kommentieren Katrin Lorch und Jörg Henschel den Fall in der Süddeutschen Zeitung. Die Dokumenta, die sicherlich die letzte ihrer Art ist, hat einen Dialog zwischen Kulturen auf absehbare Zeit massiv erschwert. Was bleibt nach den schwarzen Stunden? Es gilt, Hände zu reichen und Zeitzeugen zu sein. Wer den Weg nach Kassel scheut, den kann Christian Schröder vom Berliner Tagesspiegel vielleicht ins Kino locken. Verfilmt wurde das Leben einer Legende. Elvis, das Hollywood-Biopic des australischen Regisseurs Baz Luhrmann, handelt von den Ekstasen des beginnenden Pop-Zeitalters und ist auch selbst ekstatisch und exzentrisch. Der Film steht von Anfang an unter Strom. Er nimmt so schnell Fahrt auf, dass man fürchten muss, er würde irgendwann aus der Kurve getragen. Was nicht passiert, weil Lerman den Wechsel von Action und Entspannung klug choreografiert. Auch vom Hauptdarsteller des King of Rock'n'Roll ist der Tagesspiegelautor mit Abstrichen begeistert. Austin Butler, der optisch nicht viel Ähnlichkeit mit Elvis besitzt, singt selbst, die Motorik des Vorbilds, sein legendäres Hüftwackeln und die schmachtenden Blicke hat er genauso im Repertoire wie dessen immer schleppender werdende Aussprache. Einziges Manko, in der Spätphase wirkt er nicht abgehalftert, nicht dick genug. Tom Hanks spielt in Elvis den Bösewicht Tom Parker, also dessen Manager, der den Sänger nachweislich um Millionen betrog. Im Film treibt er ihn auch noch in den Tod, was Sandra Kegel von der FAZ dann doch zu viel ist. So bleibt Elvis bis zuletzt der naive Held, der eigentlich nur die Musik seiner Kindheit spielen und seiner Mutter Autos kaufen wollte. Damit nimmt der Film einen Widerspruch in Kauf, dass nämlich Elvis sich in gewisser Weise seinem Helden gegenüber so parasitär verhält wie einst Tom Parker. Weil dieser die Deutungshoheit über die filmische Erzählung innehat, wird Elvis hier ein weiteres Mal in den Schatten gestellt. Eine gewagte These stellt Tilman Allert in der Neuen Zürcher Zeitung auf. Aperol Spritz ist ein Lebensgefühl, jubelt der Professor für Soziologie und Sozialpsychologie schon in der Überschrift. Im bittersüßen Getränk kommen die Zutaten unserer jugendversessenen Gegenwart zusammen. Vielleicht haben wir schon zu viele Kegelclubs aus dem Spessart jenseits der 70 oder ganze Rentnerreisebusbesatzungen aus der Magdeburger Börde dieses orange, ehemals venezianische Traditionsgetränk aus großen Kelchen in sich reinschütten sehen, als dass wir nüchtern der Hommage des Professors folgen können. Wir versuchen es trotzdem. Wenn die Orangenscheiben, die zu Beginn im vollen Glas noch mit den Eiswürfeln um die Wette tanzen können, am Ende übrig bleiben, dann kehrt die Süße zurück. Der Sieg über die Ambivalenz und bestätigt, dass der lässige Einstieg in die Welt der Drinks nicht mehr als ein Experiment war. Alles gut, so klingt der Ruf, der Zweifel und Einwände verscheucht, der das Augenblicksgefühl zur Ewigkeit transzendiert.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom Mittwoch. Und es war Fazit, die Kultur vom Tage, mit Wladimir Balzer.